Wir haben heute Arne zu Gast, seines Zeichens Leiter, Initiator von Frag den Staat, einem Portal für Informationsfreiheitsanfragen. Auch ich hatte schon Vergnügen damit. Die Stadt Bonn ist gerade in einem Rechtsstreit für mich mit einem lokalen Lebensmitteleinzelhändler. Und
Top Secret, reden wir noch drüber.
Genau, ja, und ja. Das wird eines der Projekte von Frag den Staat, über das Arne sicherlich reden würde heute Abend. Und ja, ich würde sagen, viel Vergnügen mit Arne.
Dankeschön. Schön, dass ihr trotz der Temperaturen hier seid. Ich habe heute 7 Stunden in nicht klimatisierten Zügen verbracht und freue mich gerade über den Fußraum, den ich hier habe und so. Deswegen danke für die Einladung. Ich bin Arne, ich will ein bisschen über Frag den Staat, unsere Arbeit quatschen. Ich gebe vielleicht mal so einen generellen Überblick darüber, was uns gerade so beschäftigt und was wir gerade so planen. Vielleicht auch, warum ich außer natürlich dem Besuch hier in Köln bin. Da ist nämlich morgen was los. Und dann haben wir, ich glaube, Open End für Fragen und ich kann auch auf alles ein bisschen genauer angehen. Das Mauern muss weg. Ich arbeite für Frag den Staat. Genau, es wurde schon gesagt, eine Plattform für Informationsfreiheit, über die alle Menschen Anfragen an öffentliche Stellen stellen können. Und in unserer Arbeit geht es vor allem um eine Sache, nämlich um Herrschaftswissen. Also die Idee, das Herrschaftswissen abzuschaffen. So die alte, gerade so preußische Mentalität in Amtsstuben ist ja eigentlich, dass erstmal grundsätzlich alle Informationen, die in so einer Behörde liegen, geheim sind. Das ist die Tradition, aus der wir in Deutschland kommen. Und damit haben wir eine ganze Menge Herrschaftswissen. Also wir haben eine ganze Menge Wissen, das eigentlich nur bestimmten Personen in Politik und Verwaltung zugänglich sind. Und dieses Prinzip, das wollen wir umdrehen, und zwar mit Hilfe des Informationsfreiheitsgesetzes. Das Informationsfreiheitsgesetz, das es in Deutschland seit noch gar nicht so langer Zeit gibt, ist eigentlich eine relativ alte Idee. Und zwar kommt die aus Schweden und ist 253 Jahre alt. Ich kann das nicht aussprechen, aber ich glaube, das heißt sowas wie Öffentlichkeitsprinzip. Das erste Informationsfreiheitsgesetz der Welt kommt nämlich aus Schweden, war gleichzeitig das Gesetz, das die staatliche Zensur abgeschafft hat und die grundsätzliche Zugänglichmachung von allen öffentlichen Dokumenten und Daten festgestellt hat. Das war so erstmal die erste Neuerung dieser Art auf der ganzen Welt, und seit 53 Jahren ist in diesen ganzen Bereich so ein bisschen mehr Schwung gekommen. Seitdem gibt es nämlich den Freedom of Information Act, also das Informationsfreiheitsgesetz der USA. Da auch schon mit mehr Tradition als hierzulande und ein letztlich essentielles Gesetz der Demokratie, denn alle möglichen Veröffentlichungen, die wir so kennen und die wir so mitkriegen, sei es nun über Trump oder seien es die E-Mails von Hillary Clinton, wegen der vielleicht auch Trump gewählt wurde, die haben alle mit dem Freedom of Information Act zu tun, weil es in den USA ganz normal ist, vor allem für Journalistinnen, aber auch für alle möglichen NGOs und aber auch einfach Bürgerinnen und Bürger, Informationen, Dokumente vom Staat zu bekommen. Wir in Deutschland sind ein bisschen weiter hinterher. Das Informationsfreiheitsgesetz, das IFG, gibt es seit 13 Jahren, also seit 2006. Und das zeigt vielleicht schon ganz gut, warum wir noch ein bisschen was vor uns haben. Denn es gibt dieses Gesetz zwar in der Theorie, in der Praxis ist es aber noch längst nicht überall angekommen. Und dass es auch wirklich ankommt und dass dieses Recht, das wir alle haben, auf Zugang zu staatlichen Dokumenten durchgesetzt werden kann, dafür setzen wir uns ein. Bei Frag den Staat. Informationsfreiheit ist erstmal ein sehr, sehr weiter Begriff. Das Informationsfreiheitsgesetz sagt, dass wir das Recht haben auf Zugang aller möglichen Informationen. Alle möglichen Informationen beim Staat heißt wirklich auch unabhängig von der Speicherung. Man denkt vielleicht so ganz, ganz normal an Vermerke oder an Gutachten. Die kann man auch bekommen mit dem IFG, aber das geht noch viel weiter. Das geht auch um Fotos und Videos. Also grundsätzlich erstmal, wenn eine Polizei ein Video macht bei einer Demo, dann kann man das anfragen. Man kriegt es vielleicht nicht in jedem Fall, aber man kann es auf jeden Fall anfragen. Das fällt drunter grundsätzlich erstmal. Alle möglichen Verträge, also die Frage, wo geht denn eigentlich Steuergeld hin? So eine ganz zentrale Frage und was wird damit gemacht? Das kann man übers IFG herausfinden. man kann versuchen herauszufinden, wie dann eigentlich Interessen einwirken auf Politik, also Lobbyismus als Stichwort, ein ganz großes Thema. Man findet vielleicht nicht die Protokolle vom Treffen von Merkel mit dem BMW-Chef, weil dabei keine Protokolle angefertigt werden, die wissen schon warum. Aber was gibt es stattdessen? Es gibt Gesprächsvorbereitungen. Und das gibt es meistens. Wenn sich Merkel mit jemandem trifft, dann wird ein Referat aus dem Kanzleramt eine Vorbereitung dafür schreiben, wo schon die essentiellen Punkte und Forderungen von der Kanzlerin drinstehen, und das kann man dann anfragen. Man kann aber auch noch weitergehen, man kann sagen, ja, welche Software habt ihr denn da programmiert beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge? Ich hätte gerne den Quellcode davon. Natürlich auch eine Information im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes, da kommt man auch ran. Das BAMF habe ich, glaube ich, nicht nur aus Zufall genannt, war es das BAMF, ich glaube, es war das BAMF, das Bundesamt. Da habe ich mal was angefragt, tatsächlich einen Quellcode von der Software, und die haben gesagt, ja, können Sie gern sehen, kommen Sie bei uns vorbei in Nürnberg. Ja, verdammt, dann hätte ich nach Nürnberg fahren müssen, aber vor Ort hätte ich mir dann den Quellcode anschauen können. Wie läuft gewöhnlich so ein Antrag ab? Man kann an alle möglichen öffentlichen Stellen, also so klassische Behörden, aber auch zum Beispiel Stiftungen der öffentlichen Hand oder so, die kann man alle anfragen, und das kann man formlos machen, man kann es über Frag den Staat machen, das ist dann letztlich eine E-Mail, und innerhalb von einem Monat muss die Behörde antworten. Zwei, drei Beispiele, wie das dann aussieht, wenn man was bekommt. Die erzähle ich einfach immer gern, weil das einige meiner Lieblingsanfragen sind. Der Afghanistan-Lagebericht des Auswärtigen Amtes, den haben wir Ende letzten Jahres bekommen. Afghanistan-Lagebericht, es wird über jedes Land im Prinzip im Auswärtigen Amt ein Lagebericht jedes Jahr angefertigt, wo dann drin steht, wie die Sicherheits- und wie die Menschenrechtslage ist. Und das ist vor allem deswegen interessant, weil das in der Regel genommen wird zur Grundlage für die Entscheidung, ob irgendwohin abgeschoben werden soll oder nicht. Im Zusammenhang mit Afghanistan ja wirklich eine sehr akute Frage, wo es viel Streit darum gibt, darf man nach Afghanistan abschieben oder nicht. Und wir haben diesen Lagebericht angefragt, das wurde dann abgelehnt, dann haben wir Widerspruch geschrieben und dann haben wir eine geschwärzte Version bekommen, und die sieht zum Teil so aus. Und das ist einfach immer noch mein Lieblingsausschnitt. Wir haben auch ein paar Sticker davon, glaube ich. Ich muss mal schauen, ob ich ein paar mit habe. Daran sieht man auch ganz gut, wieso insgesamt dieser ganze Bericht aufgebaut ist. Also man kann sehr gut daraus erkennen, wie desolat die Sicherheits-, die Menschenrechtslage in Afghanistan ist. So als Hintergrund dieser ganzen Frage, der Afghanistan-Lagebericht, den wir bekommen haben, der sollte eigentlich ein Jahr früher fertig werden, wurde er aber nicht, weil es einen Anschlag gab auf die deutsche Botschaft. Die hatten dann keine Zeit, diesen Sicherheits- und Menschenrechtsbericht zu machen, weil sie von Terroristen zugebombt wurden. Und ich glaube, das als Hintergrundinfo macht diesen Bericht nochmal interessanter. Wenn wir schon in dem Bereich sind, wir haben auch diplomatische Korrespondenz vom Auswärtigen Amt letztes Jahr bekommen in Bezug auf Flüchtlingslager in Libyen. Mit diesem Ausschnitt, wo das Auswärtige Amt selbst beschreibt, dass in bestimmten Flüchtlingslagern KZ-ähnliche Verhältnisse liegen. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, warum das Informationsfreiheitsgesetz so ein wichtiges Gesetz sein kann. Weil anders als so bei presserechtlicher Herangehensweise an sowas, man eben nicht nur eine Auskunft bekommt darüber, was in einem Dokument steht, dann kann man zitieren, KZ-ähnliche Verhältnisse, und dann ist das schon eindrucksvoll, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn ich wirklich das Originaldokument sehe, wenn ich das Logo vom Auswärtigen Amt sehe, wenn ich darüber ein höheres Vertrauen daran habe, dass das authentisch ist, dass also tatsächlich so innerhalb des Auswärtigen Amts korrespondiert wird, und das aber nicht dazu führt, dass Deutschland jetzt sagen würde, nach Libyen darf niemand zurückgeschickt werden. Ganz aktuell, damit haben wir uns in den letzten Wochen ein bisschen mehr beschäftigt, war Balsen. Das ist nicht direkt Informationsfreiheit, weil die Dokumente so alt sind, dass sie im Bundesarchiv lagern. Wir haben aber über die letzten Wochen immer mal wieder ein paar Dokumente zu Balsen veröffentlicht, was, glaube ich, ganz gut dazu beigetragen hat, dass Balsen sich nicht nur, die Firmenerbin Verena Balsen, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen hatten, die hatte ja gesagt, bei uns war alles super zwischen 33 und 45 und die Zwangsarbeiter wurden gut behandelt bei uns und wir haben dann ein paar Dokumente veröffentlicht, wo es darum ging, wie schlecht die Zwangsarbeiter tatsächlich behandelt wurden, darunter auch Briefe von einem SS-Arzt, der über seine Geschäfte mit Balsen geredet hat, geschrieben hat und diese Dokumente haben, glaube ich, dazu beigetragen, dass jetzt Balsen eine Historikerkommission eingerichtet hat, um nochmal die eigene Vergangenheit zu überprüfen. Die Hälfte der Dokumente dafür, würde ich sagen, sind jetzt schon bei Frag den Staat. Muss man gar nicht so weit gehen. Wenn wir über diesen ganzen Bereich der Informationsfreiheit reden, dann reden wir leider, ich simplifiziere das immer so ein bisschen, das eine Gesetz, Informationsfreiheitsgesetz, ist es leider gar nicht nur. Eigentlich reden wir über knapp 70 Gesetze in Deutschland. Das Tolle bei Frag den Staat ist, es ist eine Plattform, dass egal welches Gesetz zuständig ist, man wählt eine Behörde aus, das wählt Frag den Staat, macht dann schon den richtigen Antragstext dafür. Aber wir haben so einen Flickenteppich der Informationsfreiheit in Deutschland. Wir haben also unterschiedliche Regelungen, je nachdem, wo man sich befindet. Bundesbehörden können alle Anfragen nach dem Bundes-IFG, aber in den Ländern ist es dann schon wieder anders. Wir haben so eine ehemals 3, jetzt 4 Klassengesellschaft, dadurch, dass Hessen ein sogenanntes IFG nur noch hat, wo wir sehen können, dass viele Bundesländer zumindest so einen Grundsatz, Anspruch auf Informationen haben. Ein paar Länder, Hamburg, Bremen und Rheinland-Pfalz sogar ein bisschen weitergehen. Die haben Transparenzgesetze. Transparenzgesetze bedeutet, dass zentrale Informationen schon vom Staat von sich aus veröffentlicht werden. Vor allem in Hamburg passiert das. Da werden dann Verträge der Daseinsvorsorge ab einem bestimmten Schwellenwert, 100.000 Euro, von sich aus veröffentlicht, bevor sie in Kraft treten. Ich komme aus Berlin, das hätte, glaube ich, in Sachen Flughafen bei uns auch ein bisschen geholfen. Ich glaube aber, jede Stadt hat letztlich so ihr Planungsdesaster, wenn Verträge, wenn sie, bevor sie in Kraft treten, online wären und alle sich das anschauen könnten, dann glaube ich, wäre das in Sachen Korruptionsprävention schon ein Wahnsinnsfortschritt und Hamburg ist da immerhin schon ein bisschen weiter. Und wir haben 3 Bundesländer, die haben immer noch gar kein Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt Bayern, Sachsen und Niedersachsen. Wenn man dort was will von Behörden, dann kommt man in der Regel gar nicht dran. Wobei es ein paar Ausnahmen gibt, aber da können wir vielleicht ganz am Schluss drüber reden. Dass das wirklich krass ist, dass diese 3 Bundesländer kein Informationsfreiheitsgesetz haben, das sieht man besser im europäischen Vergleich. Da sieht man nämlich, dass die einzigen Länder sonst, die kein Informationsfreiheitsgesetz haben, Österreich und Weißrussland sind. Also Bayern, Sachsen, Niedersachsen, Österreich und Weißrussland. Wir versuchen gerade in Berlin mit einem Volksentscheid, also einer Volksinitiative, dafür zu sorgen, dass es dort eine bessere gesetzliche Grundlage gibt. In Berlin gibt es ganz gute Möglichkeiten, eigene Gesetze einzubringen. Wir haben so ein, ich glaube, 64 Seiten geschrieben über die letzten 2 Jahre, quasi das Maximum Informationsfreiheitsgesetz, was wir uns so vorstellen können, wo wirklich sehr detailliert aufgelistet wird, was für Arten von Dokumenten veröffentlicht werden müssen. Sehr viel zum Beispiel auch aus dem Mieten- und Wohnungsbereich dabei, alle möglichen Planungsdokumente, alle möglichen Deals, die die Stadtverwaltung so mit privaten Investoren machen, die müssten alle veröffentlicht werden und aus irgendeinem Grund hat die SPD was dagegen. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich so den ganzen Weg gehen müssen und das heißt, dass wir in verschiedenen Stufen dann bis zu 200.000 Unterschriften für diesen Gesetzentwurf sammeln müssen und wenn wir das schaffen, dann gibt es einen Volksentscheid darüber, das heißt eine Abstimmung 2021 und idealerweise dann nicht nur ein Transparenzgesetz in Berlin, sondern eine Vorlage für andere Orte, um sich das so ein bisschen abzuschreiben. Teil dort des Bündnisses für einen Volksentscheid natürlich auch der CCC. Genau. Und auf Bundesebene tut sich auch ein bisschen was. Das hängt, glaube ich, auch mit unserer Arbeit zusammen. Es wird gerade eine Reform des Informationsfreiheitsgesetzes erarbeitet. Viel mehr als das wissen wir aber nicht. Ich habe so ein bisschen Ahnung, in welche Richtung das geht. Wir haben nämlich immer mal wieder was aus dem Innenministerium, das zuständig ist, also dem Heimatministerium, sagt man, ne? Aus dem Seehofer-Ministerium gehört. Was die wahrscheinlich versuchen werden, ist, so ein paar Barrieren einzubauen, bringen in das IFG, das Frag den Staat Anfragen und auch Kampagnen unmöglich machen würde. Also ich gehe stark davon aus, dass sie versuchen werden, Identitätsnachweis mit in dieses Gesetz zu schreiben, und das würde bedeuten, dass man erstmal ein Perso oder eine Kopie oder sowas ans Innenministerium wahrscheinlich schicken müsste, bevor man eine Anfrage stellen darf. Und ich weiß nicht, wie viele von euch Bock darauf hätten. Ich glaube aber, die meisten Leute hätten dann nicht mehr so viel Spaß daran, Anfragen an die Regierung zu stellen. Und wir gehen davon aus, dass sowas alles reinkommt. Und ich habe mich mal an den zuständigen Referatsleiter im Innenministerium gewandt und habe ihm gesagt, Herr Dings, wir haben jetzt ja über 100.000 Anfragen über Frag den Staat schon gehabt. Wir haben da eine Menge Erfahrung, wo es schief läuft. Wir sollten uns mal darüber unterhalten. Und ich habe diese E-Mail zurückbekommen. Sehr geehrter Herr Semsrott, Ihr Interesse habe ich zur Kenntnis genommen. Gegenwärtig drängt sich mir ein Gespräch in der Sache allerdings nicht auf. Und dann grußlos unterschrieben. Das heißt, da gibt es jetzt keine große Sympathie darüber, sich auszutauschen, was ja an sich schon mal eine schöne Ironie in sich hat. Da geht es um ein Gesetz, das für Transparenz sorgen soll, aber wie das jetzt geändert wird, das ist nicht bekannt. Und diese Person, dieser Referatsleiter im Innenministerium, der zuständig ist, das ist auch der, den wir im Gericht immer sehen. Also ich komme gleich noch mal ein bisschen zu klagen. Wir verklagen ja eine ganze Menge Ministerien und das Innenministerium am meisten irgendwie immer. Und auf der anderen Seite, auf der Anklagebank, derjenige, der die ganze Zeit gegen uns verliert vor Gericht, weil er sich nicht ans Gesetz hält, der ist zuständig dafür, das Gesetz zu reformieren. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Interessenkonflikt, dass jetzt die Behörde selbst sich überlegen soll, wie transparent sie sein will. Also ich glaube, vergleichbar ist so ungefähr, wenn Banken sich die Bankenregulierungsgesetze selbst schreiben wollen würden. Ich glaube, das tun sie teilweise ja sogar. Ich glaube, die letzte Bankenrettung wurde von Freshfields, so einer Bankenkanzlei, geschrieben. Ja, aber genau, in diesem Umfeld sind wir gerade, da kommt noch einiges auf uns zu, und das bedeutet für uns in unserer Arbeit so, glaube ich, dass wir jetzt, solange das noch möglich ist, was wir machen, das Maximum rausholen sollten. Und darüber will ich ein bisschen quatschen. Wir haben nämlich nicht nur diese Plattform als Infrastruktur, über die alle Menschen alle möglichen Anfragen stellen können, sondern wir versuchen auch über Kampagnen so bestimmte Themenbereiche mehr in den Fokus zu bekommen und dafür zu sorgen, dass es Transparenz in einem viel breiteren Bereich gibt. Und eine Kampagne, da hattest du gerade zur Einleitung schon drüber geredet, mit der wir uns seit Januar beschäftigen. Ach so, das zuerst. Vielleicht rede ich darüber kurz. Genau, wir machen Kampagnen, aber wir klagen auch viel. Und da haben wir gerade ein paar sehr interessante Klagen. Zu einer komme ich ganz am Schluss. Wir hatten letzte Woche eine Verhandlung in Leipzig vom Bundesverwaltungsgericht gegen den BND, den Bundesnachrichtendienst. Wir haben ja nicht nur Frag den Staat, wir haben auch Verklagt den Staat und haben gerade so knapp 40 Klagen laufen gegen verschiedene öffentliche Stellen. Und die Geheimdienste sind dann sehr dankbarer Gegner. Die sind an sich erstmal ausgenommen vom Informationsfreiheitsgesetz. Da steht tatsächlich als Bereichsausnahme, Bundesamt für Verfassungsschutz und BND sind raus. Das Tolle ist nur, es gibt ein extra Gesetz, das ist das Umweltinformationsgesetz. Das ist ein Gesetz, was den Zugang zu allen möglichen Umweltinformationen regelt. Und das ist ein Gesetz, das geht auf Europarecht zurück. Und das Tolle daran ist, dass der BND sich da nicht ausnehmen kann, denn ja, gegen Europa kann selbst der BND nichts tun. Und nach diesem Umweltinformationsgesetz kann man also beim BND nach Umweltinfos fragen. Das haben wir versucht. Wir haben versucht, erstmal eine Übersicht von Umweltinfos zu bekommen. Und der BND, der hat ja relativ krass darauf reagiert. Der hat uns Rechtsmissbrauch vorgeworfen. Der hat gesagt, wir wollten den BND nur vorführen. Die haben tatsächlich so ein paar Infos über mich zusammengetragen und haben die dann in der Klageerwiderung zusammengeschrieben. Ja, so ein Geheimdienst, der was über mich schreibt, das ist dann schon ein besonderes Gefühl, würde ich sagen. Und ja, letztlich so drei Seiten darüber, warum das nicht geht, was wir da machen. Und es war ganz schön, dann tatsächlich vor den Richtern zu sitzen in Leipzig, die dem BND sehr ausführlich erklärt haben, dass auch für den BND bestimmte Transparenzpflichten gelten. Und es hat sich, also überhaupt da zu sein, hat sich schon allein dafür gelohnt, nach der Verhandlung so eine Minute mit den Regierungsräten vom BND zu sprechen. Weil die, also ich hatte noch nie so unfreundliche Beamte auf der anderen Seite. Und zu sehen, wie sie sich tatsächlich persönlich angegriffen gefühlt haben davon, dass jetzt der große BND verklagt wurde und dann auch noch verliert vor Gericht, das war schon wirklich sehr besonders. Denn das ist der BND natürlich nicht gewohnt. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, dass nämlich grundsätzlich der BND Auskunft geben muss. Und Umweltinfos, ja, klingt jetzt ja erstmal so ein bisschen weit weg. Was hat jetzt Umwelt mit BND zu tun? Das wird dann interessant, wenn man sich ein bisschen durchliest, was denn alles Umweltinformationen sind. Das ist eine sehr, sehr breit gefasste Definition. Und zwar letztlich alles, was mit der Umwelt zu tun hat. Heißt alles, was stinkt, was laut ist, was irgendwas kaputt macht, was mit der Luft was macht, mit dem Boden, mit Wasser, was auch immer, bedeutet, dass der Umzug des BND von Pullach nach Berlin grundsätzlich erstmal dem Umweltinformationsgesetz unterfällt. Warum? Die haben da was Neues gebaut in Berlin, dann haben die natürlich was mit dem Boden gemacht, diese ganzen Bauplanungen, würde ich jetzt sagen, müssten grundsätzlich erstmal rausgegeben werden. Dann ist natürlich die große Frage, was ist denn mit den Fenstern? Kann man die aufmachen oder nicht? Das ist eine Energiesache, ja, Umweltinformation. Was lagern die denn da eigentlich? Haben die da irgendwas, was strahlt oder so? Umweltinformation hat natürlich eine Auswirkung auf die Umwelt. Was ist denn eigentlich mit den Dienstwagen? Wie viele Dienstwagen haben die? Wie viel CO2 stoßen die aus? All das fällt natürlich drunter. Was ist mit Untersuchungen zu chemischen Kampfstoffen? Da hat doch der BND sicher was. Chemische Kampfstoffe, Umweltinformation. Was ist denn mit den Beobachtungen des BND zur letzten Flut in Nordafrika oder zu Minenfeldern in Kambodscha? Minenfelder, na klar, da geht was kaputt. So, all das sind Umweltinformationen. Wenn man sich den Aktenplan vom BND mal anschaut, den wir veröffentlicht haben, der eigentlich geheim war, dann sieht man, dass tatsächlich sehr, sehr viel der Arbeit des BND, wenn man sich da ein bisschen reindenkt, mit Umweltinformationen zu tun hat. Und das heißt, dass wir über diesen Umweg idealerweise so ein bisschen mehr darüber erfahren können, wie der BND denn eigentlich arbeitet. Grundsätzlich sind nämlich auch alle möglichen Kosten, die damit sowas verbunden sind, eine große Frage. Und das ist eigentlich auch ein Aspekt mit Geheimdiensten, der mir immer zu kurz kommt im Zusammenhang mit so Diskussionen über die Geheimhaltung. Der BND ist in Sachen Korruption ein Wahnsinnsproblem. Es gibt so wenig öffentliche Kontrolle über den BND, dass das ein Wahnsinnstor ist für korruptives Verhalten. Also der Umzug von Pullach nach Berlin, obwohl da kaum jemand drüber redet, der hat, ich glaube, 4 oder 5-mal so viel gekostet, wie er kosten sollte. Warum ist das so? Größtenteils alles geheim. Aber das kann natürlich zu einem großen Teil auch mit Korruption zusammenhängen. Und wenn man zumindest über diesen Umweg dann besser daran kommt, wie der BND arbeitet, und dann hat man idealerweise noch ein paar Leaks dazu, dann geht's noch ein bisschen besser weiter. Jo. Ich wiederhole die Frage wahrscheinlich für den Stream. Ne? Liste aller Liegenschaften, ist das eine Umweltinformation? Das ist meiner Ansicht nach, ja, vielleicht eine, der Ansicht des BND nach wahrscheinlich nicht. Da müsste man dann in einen Prozess gehen. Das Tolle am Umweltinformationsgesetz ist nämlich, da steht, und das haben die Richter auch in Leipzig ganz toll gesagt, da steht nicht einfach drin, der BND macht Daumen hoch oder Daumen runter, sondern der BND hat nach dem Gesetz eine Verpflichtung, Antragsteller zu beraten. Wenn ihr also beraten werden wollt vom BND, dann ist das eure Gelegenheit, denn der BND muss zusammen mit Antragstellern in einem kooperativen Prozess herausfinden, was denn der Antragsteller genau will und dann das so weit einzugrenzen, dass er was hat, und dann können sie den Daumen heben oder senken. Das ist was man im deutschen Recht eigentlich so nicht kennt. Das kommt eher so aus der nordischen Rechtstradition, hat der Richter erklärt, da habe ich es gelernt. Und das ist dann übers Europarecht so dann nach Deutschland gekommen. Also eine total interessante Herangehensweise im Umgang zwischen Bürger und Behörden. Und unsere Möglichkeit, endlich mal mit BND-Mitarbeitern sich E-Mails zu schreiben. Und wenn die dann Nein sagen, kann man immer noch klagen. Da sind wir dann auch sehr, sehr offen für. Genau. Die Idee hinter diesen Klagen ist, für uns so eine Schneise zu schaffen dafür, dass möglichst viele Menschen das Recht nutzen können. Denn wir haben so in den letzten Jahren gesehen, immer mehr Menschen stellen Anfragen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man nach einer Ablehnung in der Regel so ein bisschen in einer Sackgasse steht. Also da kommt dann irgendeine Antwort von der Behörde, 4 Seiten mit irgendwelchen Paragraphen drin, und dann weiß man auch nicht mehr genau und dann legt man es weg und verfolgt das nicht weiter. Und wir arbeiten gerade dran, diesen Prozess dann so einfach zu gestalten, so ein bisschen Klage- und Widerspruchsdatenbank und ein bisschen automatisierte Widersprüche, dass möglichst viele Leute dann auch die Möglichkeit haben, gegen sowas vorzugehen und tatsächlich auch zu klagen. Wir haben so einen kleinen Klagefonds, Transparenzklagen heißt es, zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und wir versuchen auch einfach Spenden für Klagen zu sammeln, damit möglichst viele Leute dagegen dann vor Gericht vorgehen. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, das macht auch viel Spaß zu klagen. Ich kann es allen nur empfehlen. Es verändert aber auch eine Kultur. Also im Einzelfall kriegt man die Information, wenn man gewinnt. Super Sache. Aber darüber hinaus verändert es eben diesen gesamten Bereich, wenn eine Behörde sich nicht mehr darauf sicher berufen kann, dass man ablehnt und dann machen die nichts, sondern immer Gefahr läuft, verklagt zu werden. Und wenn wir es schaffen, möglichst in der Breite möglichst viele Klagen zu starten, dann glaube ich, ändert das diesen Bereich nochmal ganz anders. Ich merke das jetzt in Bezug auf mich zumindest schon bei manchen Behörden. Das Auswärtige Amt, das lehnt schon inzwischen nichts mehr ab, weil die wissen, die werden sonst verklagt. Das ist okay, das ist super so, aber natürlich wollen wir, dass das für alle so ist. Oder wir machen es so, dass alle dann als ich anfragen, aber das ist vielleicht auch ein bisschen blöd. Genau, und so versuchen wir dann diesen ganzen Bereich zu ändern. Und dazu kommen dann die Kampagnen. Mal sehen, kriegen wir das hin mit Ton? Haben wir Ton eigentlich? Nee, ne? Aber kennt ihr das noch? Doch.
Hygienekontrollbericht an.
Frag den Hygienekontrollbericht an. Das ist eine Kampagne, die wir im Januar gestartet haben, zusammen mit Foodwatch, die heißt Top Secret. Das ist eine Kampagne, die sich auf Hygiene in allen möglichen Lebensmittelbetrieben bezieht. Und die beschäftigt uns jetzt inzwischen seit einem halben Jahr, weil da so viel passiert. Die Idee hinter dieser Kampagne ist, dass wir letztlich ein Smiley-System haben wollen. Also man kennt das so ein bisschen vielleicht aus anderen Ländern, wenn man da in ein Restaurant oder ein Café geht, dann findet man draußen an der Tür ein Smiley. Hier ist Hygiene super nach der letzten Kontrolle oder hier ist halt nicht so gut. Sowas gibt es in Deutschland nicht, weil die Gastrolobby so stark ist. Und es gab so ein paar Versuche in den letzten Jahren, sowas zu etablieren, wurde aber alles weggeklagt. Das heißt, der Staat veröffentlicht von sich aus Kontrollberichte, Hygienekontrollberichte von Lebensmittelbetrieben, also Restaurants oder Cafés nicht. Das Tolle ist nur, es gibt ein Gesetz, nach dem man diese Berichte von sich aus anfragen kann. Wir haben mit Top Secret so eine App gebaut, die es möglichst einfach machen soll, letztlich die Restaurants, Cafés, was weiß ich, für Lebensmittelbetriebe in der eigenen Umgebung zu suchen. Das ist angebunden an die OpenStreetMap. Das heißt, alles, was als Lebensmittelbetrieb in der OpenStreetMap ist, ist hier bei Top Secret auch drin. Kann man raufklicken und wenn man das macht, dann findet man entweder einen Hygienekontrollbericht, den jemand anders schon angefragt hat, oder man fragt ihn selbst an mit so einer vorformulierten Anfrage. Und das geht dann automatisch zugeordnet an die zuständige Lebensmittelaufsichtsbehörde. Das haben wir Mitte Januar gestartet und seitdem hatten wir, ich glaube, 28.000 Anfragen. Das heißt, hier zum Beispiel die Stadt Köln, die war erstmal blockiert, das zuständige Amt. Und die Idee dahinter war natürlich, den Druck das alles abarbeiten zu müssen, so stark zu machen, dass letztlich dann die Behörden auf die Idee kommen, das von sich aus zu veröffentlichen, damit es nicht mehr angefragt werden kann. Interessanterweise, und das haben wir jetzt durch IFG-Anfragen rausgefunden, die wir an alle gestellt haben, wurde das aber nichts, weil die Gastrolobby so stark dahinter war. Auf der anderen Seite steht nämlich die DEHOGA aus dem Hotel- und Gastronomieverband. Also DEHOGA, ich glaube, ja, wir sagen immer, das steht für Deutsche Hooligans im Gaststättengewerbe. Ich glaube, es steht für Hotel- und Gaststättenverband. Die betreiben ganz, ganz massiven Lobbyismus in ganz Deutschland, haben 2 Tage nach Beginn dieser Top-Secret-Kampagne ans Landwirtschaftsministerium geschrieben, dass die doch bitte dafür sorgen sollten, dass diese Seite abgestellt wird. Das wissen wir, weil wir sämtliche interne Kommunikationen angefragt haben und natürlich bekommen haben. Und interessant zu sehen daran ist auch, was für einen Zugang die haben. Die haben das geschickt an die Landwirtschaftsministerin und haben 3 Tage später von der Landwirtschaftsministerin persönlich eine Antwort bekommen dazu. Wo sie interessanterweise sagt, naja, sowas anzufragen, zu veröffentlichen, das ist ja das Recht von allen. Also ja, da ist sie dann so ein bisschen auf unserer Seite. Sagt sie uns nicht, aber immerhin dem DEHOGA in den Briefen, die wir da so bekommen. Und das hat dazu geführt, dass letztlich dann alle Behörden in Deutschland oder die meisten angefangen haben, diese Anträge zu bearbeiten. Das sind knapp 400 verschiedene Behörden, die zuständig sind, also wirklich in allen Kommunen überall, die das unterschiedlich schnell machen, unterschiedlich gut und die unterschiedlich viel jetzt verklagt werden. Das hattest du vorhin angesprochen. Das ist jetzt was passiert. Der DEHOGA, der hat sich damit nicht zufrieden gegeben. Der hat gesagt, okay, wenn diese Berichte, Hygienekontrollberichte, herausgegeben werden müssen, dann kann man immer noch dagegen vorgehen, haben so ein 70-seitiges Gutachten in Auftrag gegeben und haben das an alle möglichen Mitgliedsbetriebe verteilt und haben denen gesagt, wenn eine Behörde will, dass der Hygienekontrollbericht zu euch veröffentlicht wird, dann verklagt doch einfach die Behörde. Das hat dazu geführt, dass tatsächlich inzwischen hunderte Verfahren in ganz Deutschland laufen. Das heißt, an so gut wie allen Gerichten inzwischen in ganz Deutschland, an allen Verwaltungsgerichten gibt es Klagen wegen Top Secret. Und das ist ein Rechtsspektakel, würde ich es nennen. Was nämlich passiert ist, die machen versuchen im Eilverfahren überall diese Herausgaben zu verhindern. Und das sind teilweise dann wirklich sehr, sehr kleine Kommunen und sehr, sehr kleine Verwaltungsgerichte, die noch nie mit Verbraucherinformationen zu tun hatten und auf einmal von so einer DEHOGA-Kanzlei, so einer Top-Notch-Kanzlei jetzt zugeballert werden mit irgendwelchen Klageschriften, solche 70-Seiter. Das ist total interessant zu sehen, wie da die Rechtsprechung jetzt teilweise unterschiedlich ist in den verschiedenen Verwaltungsgerichten. Und wir glauben, dass das schaukelt sich jetzt so ein bisschen hoch in die nächsten Instanzen und in ein paar Monaten haben wir hoffentlich Klärung darüber, dass diese Berichte herausgegeben werden dürfen, denn das wissen wir auf jeden Fall, ja, das Recht gibt's. Das, was die jetzt machen, ist, die versuchen das jetzt erstmal aufzuhalten und Zeit zu gewinnen wahrscheinlich, um das Gesetz zu ändern, aber herausgegeben werden muss es auf jeden Fall. Und bis dahin werden einfach massiv Ressourcen von den Gerichten eingesetzt. Also eine Asylrechtsanwältin meinte zu uns, sie hat mal nachgefragt am Verwaltungsgericht Berlin, was denn jetzt ist mit dem Familiennachzug, den sie da in der Pipeline hatte, über den das Gericht entscheiden sollte. Und da hat das Gericht gesagt, sorry, wir haben gerade so viele Top-Secret-Rechtsverfahren, das geht jetzt erstmal vor. Das ist also wirklich eine massive Kampagne, wo auch massiv, ich glaube, insgesamt Millionen Euro tatsächlich eingesetzt werden, damit diese Berichte nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und das Verrückte an der Sache ist, die Berichte, das ist noch nicht mal so wahnsinnig spektakulär, ne? Also das sind Berichte, die regelmäßig angefertigt werden von den Aufsichtsbehörden. Da steht dann vielleicht drin, das Waschbecken war ein bisschen dreckig. Oder meistens steht drin, es gab keine Beanstandung. Ja? 3/4 der Berichte sagen, es ist sauber. Und trotzdem wehrt sich die Gastrolobby ganz massiv dagegen, dass überhaupt da mehr passiert und schützt damit letztlich die besonders dreckigen Restaurants, denn das haben wir natürlich inzwischen auch teilweise bekommen. Es sind dann wirklich ein paar Berichte darunter, wo es dann um Küchenschaben geht und massiven Schimmel und irgendwelche komischen schleimigen Beläge auf irgendwelchen Tischen, wo niemand weiß, was das ist. Das gibt es natürlich auch, aber das sind Einzelfälle, die letztlich mitgeschützt werden mit so einer Intransparenzstrategie. Genau, Top Secret deswegen, was uns in letzter Zeit wirklich stark beschäftigt. Wir sind ja auch ein wirklich sehr kleines Team. So 2-3 Leute sind wir eigentlich bei Frag den Staat, die das machen. Und wenn dann hunderte Klagen in ganz Deutschland laufen und ein paar Anwälte schon mit irgendwelchen Abmahnungen drohen, dann ist es gar nicht so leicht, sich noch auf andere Sachen zu konzentrieren. Aber wir machen es natürlich trotzdem und das ist auch der Grund, warum ich in Köln morgen am Landgericht bin. Das ist gerade eine wirklich sehr, sehr interessante Sache, die wir da so haben mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung. Das Bundesinstitut für Risikobewertung ist eine Behörde, die wiederum dem Landwirtschaftsministerium, also Julia Klöckner, untersteht, dass zum Beispiel dafür zuständig ist zu schauen, ob Glyphosat zugelassen werden darf in Deutschland oder nicht, ob es krebserregend ist oder nicht. Wir haben letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ein kurzes Gutachten vom Bundesinstitut für Risikobewertung angefragt, haben das auch bekommen, allerdings unter der Auflage, dass wir es nicht veröffentlichen dürfen. Und zwar mit einer kuriosen Begründung, nicht irgendwie Geheimhaltung oder was weiß ich, Sicherheit, irgendwas ist total wichtig, nein, Urheberrecht. Was hat das Bundesinstitut gemacht? Es hat gesagt, ja, wir haben ja dieses Gutachten erstellt, kreative Leistung, ganz toll von den Beamten, deswegen haben wir das Urheberrecht, wir dürfen entscheiden, ob es veröffentlicht werden darf oder nicht. Dann haben wir uns natürlich gesagt, da habt ihr wahrscheinlich das Risiko falsch bewertet. Wir veröffentlichen das jetzt. Und das hat dazu geführt, dass das Bundesinstitut uns die Anwälte auf den Hals gejagt hat. Die haben nämlich eine Anwaltskanzlei damit beauftragt, uns vor Gericht zu ziehen. Und das ist, na, geht das hier eigentlich? Ja, schöne Animation. Und? Und das ist die Anwaltskanzlei Gleiss Lutz. Das ist so eine international tätige Wirtschaftskanzlei. Die haben uns eine sehr ausführliche einstweilige Verfügung zugestellt und uns, das war am Donnerstagabend vor einem Feiertag mit Frist zu Montag, glaube ich. Und dann kam das so mit dem Fax um 19.30 Uhr oder so. Haben wir natürlich nicht gesehen, sondern erst am Montag, weil wir nicht am Wochenende arbeiten. Und da haben sie uns aufgefordert, dieses Gutachten wieder zu löschen. Und wenn wir das nicht machen, würden wir verklagt werden. Und wir haben uns dann schnell so einen kleinen Schlagabtausch schriftlich mit denen geliefert. Das hat aber alles nicht so viel genützt, weil Gleiss Lutz, hier, das ist so ein Foto von deren Website, weil die alle an einem Strang ziehen. Und ganz interessant an dem Foto von deren Website finde ich, dass man die andere Seite nicht sieht. Ich habe eine Vermutung darüber, was auf der anderen Seite ist. Genau. Was ist passiert? Die sind vor Gericht gezogen. Die sind nicht etwa in Berlin vor Gericht gezogen, wie man es vermuten würde. Das Bundesinstitut ist in Berlin. Wir sind in Berlin. Nee, die sind vors Landgericht Köln gezogen. Warum haben die das gemacht? Weil das Landgericht Köln einen besonderen Ruf dafür hat, in Urheberrechtsseiten eher den den Erstellern, den Klägern Recht zu geben. Haben da also sehr schnell Recht bekommen. Und damit haben wir eine einstweilige Verfügung reingedrückt. Bekommen. Was heißt das? Uns wurde gesagt, wir dürfen dieses Gutachten nicht weiter verbreiten. Wenn wir das veröffentlicht lassen, würde uns das bis zu 250.000 Euro oder 6 Monate Ordnungshaft kosten. Und da haben wir uns gesagt, ja, das gibt unser Budget nicht so richtig her, haben das also gelöscht. Aber das Tolle ist, wir haben das Dokument ja selbst bekommen, wir durften es nur nicht veröffentlichen. Was macht man da also natürlich? Man baut einen Button ein, über den jeder das auch anfragen kann. Denn die Vorgabe ist ja, jeder kann es an sich bekommen, man kann es nur nicht veröffentlichen. Haben das dann öffentlich gemacht und inzwischen, Stand heute, haben es 43.750 Leute auch angefragt. Das heißt, das BfR, das Bundesinstitut für Risikobewertung, musste dann über 40.000 Menschen dieses Gutachten einzeln zuschicken. Und es ist ganz interessant zu sehen, was da intern bei denen passiert ist. Wir wissen, was bei denen intern passiert ist, weil wir eine IFG-Anfrage nach der internen Kommunikation gestellt haben. Also Kampagnen machen und dann IFG-Anfragen dazu. Das ist wirklich, das macht Spaß. Genau, und die waren dann vor der Herausforderung, was machen sie denn eigentlich? Ganz einfach technisch damit. Was macht man, wenn man 40.000 E-Mails bekommt und man muss 40.000 Leuten das zuschicken? Man will aber, weil man auf Zensurheberrecht beharrt, dieses Dokument nicht veröffentlichen. Die haben dann so ein bisschen hin und her überlegt, geht dann aus diesen E-Mails hervor. Die wollten das zuerst an eine externe Software-Klitsche vergeben. Und dann haben sie gemerkt, ja blöd, in dem Standardtext über Frag den Staat steht drin, sie dürfen die Daten der Antragsteller nicht weitergeben. Dachten, ja super, können wir keinen externen beauftragen, der müsste ja eigentlich die Daten verarbeiten, geht nicht. Haben also tatsächlich die eigene IT-Abteilung genommen. Und wir haben jetzt abgefragt, wie viel Aufwand die das gekostet hat. Stand Mitte Juni war 450 Stunden haben die aufgewendet. Also irgendwie, das entspricht glaube ich 17.000 Euro, haben sie reingeworfen in eine Plattform. Haben dann was generiert, wo alle Antragsteller einzelnen Zugangscode bekommen haben. Das Prinzip von Frag den Staat ist ja, dass die Anträge öffentlich sind und dann die Antworten auch. Das heißt, dann waren erstmal die Zugangsdaten von allen öffentlich. Ich muss mal kurz nochmal hinterher, dass vielleicht nicht alles öffentlich wird. Also 40.000 Leute mit individuellen Zugangsdaten mussten sich dann auf einer wirklich sehr schlecht programmierten Seite des BfR einloggen, haben dann, das waren 7 Seiten dieses Gutachten, 7 Scans, so absichtlich verschlechterte Scans bekommen, wo dann noch so ein Wasserzeichen quer drüber lag, dass man es kaum lesen konnte. Und die haben dann so ein kleines Skript dazu getan, dass man nicht rechtsklicken kann, damit sich das bloß niemand irgendwie abspeichert. Und das haben wir uns kurz angeschaut und nach zwei Stunden hatten wir dann diese Funktion. Man konnte dann direkt über Frag den Staat sich einloggen. Dann hat Frag den Staat was gemacht und dann, zack, hat Frag den Staat automatisch aus den JPEGs eine PDF generiert und das gemacht. Das heißt, alle Leute, das, was die da irgendwie einen Monat lang gebaut hatten, hatten wir dann nach 2 Stunden so geknackt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht's da weiter? Jetzt haben 40.000 Leute dieses Dokument, das nicht veröffentlicht werden darf. Und das BfR, das Bundesinstitut, beharrt darauf, dass sie weiterhin das Erstveröffentlichungsrecht haben und da eine große Straftat begangen wurde. Das wird morgen verhandelt vom Landgericht Köln. Morgen 13 Uhr, die Verhandlung ist öffentlich, ihr könnt sehr gern vorbeikommen. Erste Etage, ich glaube Raum 01339 oder so. Da geht es letztlich um die Frage, wie denn das Urheberrecht im Verhältnis steht mit der Informationsfreiheit. Und das ist natürlich über diesen Fall hinaus eine wirklich sehr grundlegende Frage im Umgang mit Informationen in dieser Gesellschaft. Also die Frage, ja, wenn jetzt der Staat Infos hat, wem gehören die denn eigentlich? Gehören die irgendeinem Referatsleiter, der da was geschrieben hat, mit Steuergeld in seiner Beamtentätigkeit? Oder gehören die dann automatisch uns allen? Und es ist eine große Frage darüber, ob das Urheberrecht als Zensurheberrecht missbraucht werden kann. Und das sehen wir nicht nur in diesem Fall, das sehen wir auch in einem anderen Fall, Afghanistan-Papiere. Da hat ein Journalist, David Schraven, vor ein paar Jahren Afghanistan-Berichte von der Bundeswehr veröffentlicht. Und dann ist die Bundeswehr gegen die Veröffentlichung vorgegangen, nicht wieder mit irgendwelchen Sicherheitssachen, sondern auch da mit dem Urheberrecht, weil die gesagt haben, ja, diese Lageberichte, die unsere Soldaten da getippt haben, die sind urheberrechtlich geschützt. Und da sehen wir, glaube ich, sehr gut, wo diese Urheberrechtsdebatte der letzten Jahre uns hingetragen hat. Es geht überhaupt nicht mehr um irgendwelche Kreativen und um irgendwelche Erlöse, ne, woran man denken würde, Künstler und Musiker und so, sondern es geht um die Kontrolle von Informationen. Es geht um die Frage, wer hat eigentlich Zugang dazu? Und morgen haben wir die erste Verhandlung dazu. Das ist So, der Auftakt, würde ich sagen, ich gehe stark davon aus, dass wenn wir gewinnen, das Bundesinstitut ans Oberlandesgericht zieht. Ich kann versprechen, dass wenn wir verlieren, wir vor das Oberlandesgericht ziehen. Und wir haben dazu parallel noch eine weitere Klage laufen. Das hier ist jetzt so der Allrechtsschutz, da geht es sehr schnell um Klärung, das wird nicht so intensiv. Wir haben aber das BfR in Berlin zurückverklagt. Das ist nämlich so unser Prinzip, wer uns verklagt, den verklagen wir zurück. Wir haben in Berlin eine Klage eingereicht. Und wenn wir gehen davon aus, dass wir damit tatsächlich dann bis in die höchste Instanz gehen, das ist dann Luxemburg, der EuGH, der Europäische Gerichtshof, der ist nämlich in Urheberrechtssachen ganz am Schluss zuständig. Und wenn halt das LG Köln und das OLG Köln sich da eher urheberrechtsfreundlich zeigt, dann sind wir ziemlich zuversichtlich, dass zumindest die europäischen Richter dann in der letzten Instanz sagen, Leute, es gibt auch noch sowas wie Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und wir sollten uns das vom Urheberrecht nicht kaputt machen. Insofern eine herzliche Einladung für euch, da vorbeizukommen. Und das ist so erstmal der grobe Überblick über das, was wir machen. Und wir können gerne so ein bisschen weiter quatschen über einzelne Bereiche. Danke.
Ja, danke. Test, test. Ja. Was mich mal interessieren würde, du machst das ja mit viel Idealismus. Und auch mit einem guten, sag ich mal, Anrecht als Bürger öffentliche Informationen einzufordern, die dort verarbeitet werden. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass ich nicht in einer, also ich möchte halt auch den Leuten, die dort arbeiten, irgendwo zusprechen, dass private Sachen auch mal privat sein sollen. Also wenn ein Chef irgendwie was über einen Mitarbeiter sagt oder ein Mitarbeiter irgendwie eine E-Mail an einen Kollegen schreibt, der Chef ist blöd, so rum, ja, das sind so die GAUs, die willst du bestimmt auch nicht. Was ich mich jetzt frage, wo ist für dich so die Grenze und das Kriterium oder wo es aufhört, ja?
Total gute Frage. Wir waren damit stark konfrontiert in Berlin, weil wir unser eigenes Gesetz geschrieben haben. Das heißt, wir mussten in jedem Punkt schauen, ist das ein Ausnahmetatbestand, den wir absolut haben wollen? Ist das einer, den wir überhaupt haben wollen? Wenn es den gibt, wie gehen wir damit um? Und wir haben so als Richtlinie natürlich Ausnahmetatbestände definiert, die gelten müssen. Datenschutz, ganz klar. Niemand hat das Recht, so irgendwie so eine flapsige Bemerkung zu kriegen oder irgendwie Leute, die sich private Urlaubsfotos mit ihrem Behördenaccount hin und her schicken, so da greift natürlich der Datenschutz, das soll man nicht kriegen können. Was übrigens anders ist in den USA, also was da so rauskommt über den Freedom of Information Act, das ist halt tatsächlich einfach mal alles. Ne, Hillarys E-Mails, das war einfach alles, das waren auch Kochrezepte, die sich die Leute da einfach hin und her geschickt haben. Das heißt, da Datenschutz natürlich ein Riesending, innere Sicherheit ist genauso was, wir sagen jetzt nicht, der BND muss einfach alles offenlegen, was er hat. Wir haben aber bei allen Ausnahmetatbeständen, die wir da so formuliert haben, Unabhängigkeit der Justiz gehört genauso dazu, in der Regel eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse. Und das ist was, was im Einzelfall wahrscheinlich entschieden werden muss. Mal ein Beispiel. Wenn der BMW-Chef bei einem Staatssekretär ist, dann greift ja erstmal auch Datenschutz. So. Also erstmal ist das vielleicht ist er da irgendwie innerhalb privaten Tätigkeit oder so. Ja, Datenschutz erstmal ein Thema. Wenn wir uns dann aber anschauen, was ist das öffentliche Interesse daran, dann kann man davon ausgehen, dass das öffentliche Interesse groß genug ist, dass jetzt sein Name offengelegt werden kann. Und ich glaube, wenn wir mit so einer Abwägung rangehen, zwischen einem öffentlichen Interesse und zwischen schutzwürdigen privaten Belangen, dann kommen wir letztlich in eine ganz gute Skala, nach denen man viele Fälle, glaube ich, recht einfach bewerten kann. Und dann haben wir diesen Graubereich in der Mitte. Das ist dann wahrscheinlich was entweder die Behörde oder am Schluss die Gerichte entscheiden müssen. So. Und das ist dann wirklich sehr, sehr spannend, was Gerichte so dazu sagen. Das ist dann auch häufig gar nicht so eindeutig. Das Gleiche haben wir bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. So. Also im Gesetz steht jetzt, wenn irgendwo Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse drin sind, dann darf es nicht rausgegeben werden. Ich würde sagen, das braucht auch eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse. Wenn VW irgendwie Abgasbetrug macht, dann mag das ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis sein, wie sie das gemacht haben. Aber ich würde sagen, das öffentliche Interesse ist da deutlich höher, dass man an diese Infos kommt, auch wenn das zu wirtschaftlichem Schaden bei VW führt. Ne? Also das sind solche Abwägungsfragen, die den Bereich so spannend machen.
Ihr habt euch schon mal ein paar Gedanken gemacht, also auch für euch selber hab ich den Eindruck, oder habe ich jetzt verstanden?
Also bei Frag den Staat ist es auch so, dass nicht alle Kommunikation einfach so veröffentlicht wird, sondern wir so ein automatisiertes Schwärzungstool haben. Da wird also jetzt im E-Mail-Verlauf automatisch alles nach sehr geehrte und mit freundlichen Grüßen schon mal geschwärzt. Das heißt, es geht in der Regel um anonymisierte Informationen, die freigelegt werden. Und das ist jetzt im Zusammenhang mit Top Secret eine ganz interessante Frage gewesen. Da waren wir teilweise mehr Datenschützer als die Behörden selbst. Da haben die Behörden zum Beispiel auch die Namen bei Betrieben, bei Lebensmittelbetrieben, einfach die Namen der anwesenden Leute bei solchen Kontrollen mit herausgegeben. Und da haben wir dann aber den Behörden gesagt, müsst ihr gar nicht machen, so, darum geht es uns überhaupt nicht. Wir haben gar keine Lust, diese personenbezogenen Daten bei uns irgendwie zu veröffentlichen, sondern uns geht es um die Frage, ist das jetzt ein sauberes Lokal oder nicht.
Was ich fragen wollte, ist die Balsen-Daten. Wie passten die zu Frag den Staat?
Mir war das wichtig. Ich habe es im Rahmen von Frag den Staat gemacht. Wenn man unseren Auftrag ein bisschen breiter definiert, dann geht es darum, Informationen freizulegen mit Gesetzen. Und in dem Fall war es dann das Bundesarchivgesetz. Also in dem Fall war es so, ich bin ins Bundesarchiv gefahren in Berlin-Lichterfelde. Die haben wahnsinnig viele Dokumente zur SS und so. Da habe ich ein bisschen recherchiert und habe es dann veröffentlicht. Einfach bei Frag den Staat. Diese Unterteilung in Archivgesetz und Informationsfreiheitsgesetz, die gibt es auch, glaube ich, fast nur in Deutschland eigentlich. Überall sonst ist das eigentlich auch ein Gesetz. Ganz spannend in den USA übrigens dann auch, also CIA und FBI, die haben Online-Portale mit alten Daten von sich, alten Dokumenten von sich. Das machen die quasi, ich glaube, die haben so Schutzfristen von 30, 40, vielleicht auch 50 Jahren und veröffentlichen ganz viele Dokumente, gerade so das FBI, die ganzen Akten, die sie über Bürgerrechtler oder so gesammelt haben, von sich aus. Und das ist total spannend zu sehen, weil man ja erstmal davon ausgehen würde, dass gerade die US-Dienste so die intransparentesten überhaupt sind. Aber was gerade sowas angeht, sind die deutlich transparenter als die Deutschen. In Deutschland ist nämlich so, das Bundesarchivgesetz wurde vor anderthalb Jahren novelliert, da gab es eine Reform und im Zuge dieser Reform wurden die Geheimdienste ausgenommen vom Bundesarchivgesetz de facto. Bedeutet, dass BND und Verfassungsschutz und auch der MAD, gar keine Akten mehr ins Archiv geben müssen. Das heißt, wir haben nicht nur jetzt keinen Zugang auf die Dokumente, die die haben, sondern nach dem Gesetz niemals. Heißt, alles, was der Verfassungsschutz in den 80ern, 70ern, 60ern gemacht hat, kommt nicht raus. Alles Mögliche, wie der BND den ganzen SS-Verbrechern noch nach dem Krieg geholfen hat, all diese Akten, die müssen nicht mehr rausgegeben werden. Und das dann mit Verweis auf Quellenschutz und solche Sachen. Das heißt, die Entwicklung, die wir da in Deutschland haben, die ist noch mal krasser als in den USA auf jeden Fall.
Ich wollte eigentlich nur wissen, was du so sonst so machst oder wer du so bist.
Also, wie sonst so?
Klingt so, als wärst du Jurist oder irgendwas in die Richtung.
Nee, studiert habe ich Politikwissenschaft. Ich weiß aber gar nicht, ob mir das so viel bringt hierbei. Also dieser Bereich der Informationsfreiheit, der ist sehr speziell und kommt in der Regel in der juristischen Ausbildung auch gar nicht vor. Bedeutet, dass ich, aber dadurch, dass ich mich tagtäglich damit beschäftige, so ein seltsames Nischenwissen habe, das auch viele Juristen leider nicht haben. Was total schade ist, weil auch Juristen, glaube ich, viel, viel mehr mit dem IFG arbeiten könnten. Gerade so interne Behördenkommunikation hilft, glaube ich, bei vielen Klagen. Genau, aber für alle Klagen, die wir haben, haben wir Anwälte dazu, die uns da vertreten. Das machen wir also nicht selbst. Wir machen die Anfragen selbst, die Widersprüche selbst, aber danach holen wir uns noch Leute dazu.
Und dann ist das pro bono oder mit den Anwälten? Oder wie finanziert ihr euch?
Ich bedanke mich für diese Frage. Frag den Staat ist spendenfinanziert und inzwischen auch ein bisschen stiftungsfinanziert. Also wir werden besser im Fundraising. Wir sind jetzt ja 2 volle Stellen, die wir tatsächlich inzwischen finanzieren können. Frag den Staat gibt es ja seit 2011 und ist ehrenamtlich gestartet. Und diesen Übergang zu schaffen zu einem Projekt, das nicht direkt pleite ist, wenn es verklagt wird. Das war ein ordentlicher Akt. Ich bin auch persönlich total schlecht im Fundraising. Ich habe gar keinen Bock, Leute um Geld zu fragen. Aber trotzdem, wir werden besser im Spendensammeln vor allem. Und Klagen sind ja nicht so billig. Also so eine normale Klage kostet erstmal in der ersten Instanz 3.000 Euro. So in der Regel 2,5 für einen Anwalt, dann nochmal 500 Euro Gerichtskosten. Und das kriegt man dann zumindest anteilig zurück, wenn man gewinnt. Wenn man verliert, das ist uns aber noch nie passiert, dann muss man teilweise auch die Kosten der Gegenseite zahlen. Was ja Ministerien, gerade das Innenministerium auch gern machen, ist, die holen sich nochmal externe Anwälte. Also die haben natürlich ein Justiziariat, aber die beauftragen gern dann auch nochmal externe Anwälte, denen sie dann ein paar 10.000 Euro zahlen. Es gab da schon IFG-Verfahren, die haben 100.000 Euro gekostet für den Bundestag und dann hat der Bundestag auch noch verloren. Das heißt einfach 100.000 Euro in den Äther. Genau, das müsste man dann anteilig auch noch zahlen. Das ist aber gesetzlich festgelegt, wie da so die Werte sind. Genau, aber das heißt, das kostet. Ich glaube, wir haben dieses Jahr so knapp 40.000 Euro für Rechtsstreite schon ausgegeben.
Ja, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit der öffentlichen Förderung. Dann wird sich der Kreis auch wieder schließen. Mir wird jetzt spontan nichts einfallen, aber...
Das ist eine total interessante Frage. Ich finde ja eigentlich auch, dass wir öffentliche Förderung kriegen sollten, weil wir ein total bürgerliches Projekt sind. Also
macht ihr ja, seid ihr ein e.V. oder sowas, dann macht ihr ja vielleicht auch eine Bilanz oder so und wenn ihr
also wir sind keine
großen Gewinne fahrt oder unter dem Steuerradar seid, dann könnt ihr ja vielleicht auch so einen auf bedürftig machen oder sowas.
Also wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und bedürftig sind wir auch, würde ich sagen. Aber ist natürlich ein Grundproblem, dass wir im Zweifel unsere Fördermittelgeber verklagen würden. Ne? Und wir haben das letztes Jahr mit einem Fall gehabt, also die Open Knowledge Foundation ist der Trägerverein von Frag den Staat, ein gemeinnütziger Verein. Da wurde ein anderes Projekt vom Familienministerium gefördert und wir haben das Familienministerium verklagt. Und dann, also ich kann nur die zeitliche Korrelation nennen, hat das Familienministerium das andere Projekt nicht mehr gefördert. Also, ne?
Kann man ja dann auf Förderung klagen wieder.
Naja, es ist alles so ein ziemlich schwieriger Bereich. Man kann natürlich die interne Kommunikation vom Familienministerium anfragen. Ja, aber an sich finde ich, wir sind Top-Adressat für öffentliche Förderung. Bürgerliches Projekt. Es geht darum, dass ein Gesetz von Bürgern genutzt wird. Was gibt es Tolleres für eine öffentliche Institution, als sowas zu fördern?
Eine weitere Frage. Was wäre euer Ziel? Also ist es quasi so, dass ihr eine Plattform, also ist das Ziel, dass ihr den Staat zwingen wollt, wenn man so will, sowas wie eine Google-Maske anzubieten, damit man alles durchwühlen kann? Oder das die beste Variante für alle anderen wäre wahrscheinlich, wenn ihr einfach alle Kopien ziehen würdet und ihr die Maske aufsetzen würdet? Also wollt ihr das quasi alles hosten? Oder wollt ihr den Staat zwingen, dass er das in einer Art und Weise durchsuchbar macht, ohne irgendwie vorher sich durch Formulare zu wühlen?
Also unser Grundanliegen ist, dass wir uns selbst abschaffen wollen. Das ist, glaube ich, für jede oder für viele Nichtregierungsorganisationen so ein ganz gutes Ziel. Natürlich ist das relativ weit weg. So. Aber gerade mit dem Gesetzentwurf, den wir in Berlin geschrieben haben, kämen wir dem schon um einiges näher, weil dann der Staat verpflichtet werden würde, viele Dokumente, die man so braucht, von sich aus zu veröffentlichen. Wir hatten so ein bisschen die Diskussion letztes Jahr mit der Bundesbeauftragten für Informationsfreiheit. Die hat ein staatliches Frag den Staat gefordert. Also die hat gefordert, dass der Staat selbst sowas aufsetzt wie Frag den Staat. Und in einer besseren Welt würde ich auch sagen, das ist eine gute Idee. Aber mit dem Innenministerium, das zuständig wäre, ist halt auch klar, dass man da erstmal wahrscheinlich mit EID oder DE-Mail oder Schieß mich tot irgendwas machen müsste, dass die dann wahrscheinlich grundsätzlich dann die meisten Sachen auch ablehnen würde, ohne dass man dagegen was tun kann, dass einfach die Umsetzung so scheiße wäre. Das heißt, ja, wir wollen uns abschaffen und wir wollen letztlich, dass es so eine Möglichkeit gibt, auf die meisten Dokumente schnell zuzugreifen. Aber vielleicht warten wir da mal die nächste übernächste Koalition ab. Total interessant ist das norwegische Portal. Norwegen, da hat der Staat tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob Google, ist wahrscheinlich, Amazon ist wahrscheinlich die richtige. Also das ist ein Portal, wo du im Prinzip Dokumente shoppen kannst. Total spannend. Du hast erstmal grundsätzlich Zugriff auf alle Titel von allen Akten, die haben. Ich habe das ein bisschen gemacht, weil ich ein bisschen zu Frontex recherchiere. Und bei Frontex, also dem europäischen der Außengrenzagentur, ist es so, dass man natürlich Frontex selbst anfragen kann. Und die lehnen dann oft was ab. Ah ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. EU-Behörden fallen auch drunter. Haben wir auch bei Frag den Staat drin. Total interessantes Feld. Man kann Frontex anfragen, dann geben die einem das nicht. Dann kann man das deutsche Verteidigungsministerium anfragen, weil die auch Schiffe haben, die irgendwie zu Frontex geben sie einem auch nicht. Und dann kann man Norwegen anfragen, die sind auch Teil davon. Und die geben einem alles. Das ist total, total interessant. Also ich glaube, das nennt man Law-Shopping. Man schaut einfach, welches Zugangsgesetz wo am besten ist. Und deswegen hatte ich so ein bisschen mit Norwegen zu tun und deren Online-Website. Also da klickt man sich echt durch. Klickt dann die Titel an, die einen interessieren, tut die in den, es ist wirklich so ein Einkaufswagen bei denen, und sagt, ich hätte das gern, und dann ist optional, ob man seinen Namen angibt oder nicht, kann man auch anonym machen, und dann ist die gesetzliche Frist zur Antwort 2 Tage. Und dann kriegt man viel davon und dann kriegt man vielleicht ein paar Sachen nicht, wegen innerer Sicherheit oder so. Ich habe die meisten Dokumente nicht verstanden, weil mein Norwegisch nicht so gut ist. Aber das ist ein System, das ist darauf ausgelegt, dass die Leute ihr Recht bekommen. Und zwar schnell. Und das ist total inspirierend zu sehen, wie die das so machen. Das norwegische System leider nur für Norwegen, aber wenn die mit europäischen Behörden oder anderen Ländern zu tun haben, dann kommt man halt darüber so ein bisschen ran. Wir hatten letztes Jahr auch noch einen Fall, da hat jemand ein Dokument angefragt, das Innenministerium an die EU gesendet hat. Und das Innenministerium hat abgelehnt, der Typ hat geklagt und hat verloren vom Verwaltungsgericht. Und dann haben wir das gleiche Dokument bei der EU, also da, wo es angekommen ist, angefragt und haben es bekommen. Und das hat auch ganz interessant gezeigt, wie blöd dieses Rechtssystem dann teilweise im Zusammenhang mit Informationsfreiheit funktioniert. Das Gericht hat nämlich das Dokument auch nicht gesehen. Das Innenministerium hat behauptet, das ist geheim und ganz wichtig, Und dann kriegt das Gericht das auch nicht zu sehen. Dann muss das Gericht nur prüfen, ist das eine nachvollziehbare Begründung oder nicht. Und das Innenministerium hat das Gericht einfach verarscht. So, also dieses Dokument ist super langweilig. Wir haben das bekommen. Das ist eine, da ist nichts drin. Also das war noch nicht mal eine richtige Nachricht für uns, weil das Dokument so langweilig ist. Aber dem Innenministerium ging es ums Prinzip und die haben das so durchgesetzt. Genau, aber auch deswegen alle EU-Behörden jetzt drin bei Frag den Staat. Die Kommission freut sich auf euch. Wir haben dem Gericht das mitgeteilt, was da passiert ist. Vielleicht hat es eine Auswirkung auf die nächsten Verfahren und vielleicht wird denen dann nicht mehr so einfach geglaubt.
Wenn das Innenministerium jetzt das Gesetz, sozusagen das EFG-Gesetz verschärft, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass dann von der europäischen, das vom europäischen EFG, das ist dagegen vorzugehen und gibt es irgendwie Bestrebungen, Ansätze, das ein Transparenzgesetz auf europäischer Ebene voranzubringen?
Ja, auch eine super Idee. Man könnte vielleicht versuchen, über die Europäische Menschenrechtskonvention ranzugehen und zu sagen, was ist das dann, Artikel 10 oder so, alle haben Recht auf Zugang zu Informationen und hier wird dagegen verstoßen. Das könnte man versuchen, das ist aber so ein bisschen ein Longshot. Man kann versuchen, vor das Verfassungsgericht zu ziehen, aber es kommt so ein bisschen darauf an, was sie ändern wollen. Wir haben vor 2 Jahren gegen das rheinland-pfälzische Gesetz schon eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Da haben die nämlich so eine Identitätsnachweispflicht reingeschrieben. Das war so eine Lex Frag den Staat. Also tatsächlich, damit man über Frag den Staat nicht mehr so einfach Infos kriegen kann. Und da ist unsere Verfassungsbeschwerde leider gescheitert. Da hat das Gericht, das fand ich total enttäuschend, also der Verfassungsgerichtshof in Rheinland-Pfalz gesagt, ja, wenn man nicht will, dass die Behörde weiß, wer man ist, wenn man die Identität nicht nachweisen will, soll man halt keine Anfrage stellen. Das war so ein bisschen deren Herangehensweise und das war ganz schön oldschool. So, also im 21. Jahrhundert passt das irgendwie nicht mehr, finde ich. Deswegen weiß ich auch nicht so richtig, ob wir damit dann so weit kämen, aber das wäre auf jeden Fall ein Versuch. Transparenzgesetz auf EU-Ebene, ja, wäre ein Thema. Für ein paar gute Europaparlamentarier, schauen wir mal. Es gibt eine Konvention, die Tromsø-Konvention, das ist ein Europa, also ein völkerrechtlicher Vertrag. Da könnte die EU sagen, wir sind Teil davon. Und wenn die das machen würden, dann würden sie sich selbst verpflichten, so ein richtig gutes Gesetz zu machen. Ich spreche da mal mit ein paar Leuten und schau mal, was man so machen kann.
Man merkt ja, ihr habt schon so einige Prozesse entwickelt, wie ihr quasi mit bestimmten Themen sehr umfänglich umgeht. Also, dass ihr dann interne Kommunikation abfragt, dass ihr klagt und so weiter. Ich glaube, dass das die normale Nutzerin von dem Portal wahrscheinlich nicht so drauf hat. Und da, genau. Und ich merke aber, dass das mega spannend ist, was ihr macht für soziale Bewegungen zum Beispiel auch. Und es wäre ja cool, dieses Wissen weiter zu verbreiten und gerade vor dem Hintergrund, dass du sagst, eigentlich wäre es cool, wenn es uns gar nicht braucht. Gebt ihr irgendwie so Skillshares oder so Sachen? Macht ihr das oder ist das geplant? Kann man das anfragen?
Machen wir sicher nicht so gut, wie wir es machen müssten. Das ist aber ein Ziel von uns. Also alle Kampagnen, die wir machen, machen wir zusammen mit anderen NGOs. Das heißt, wir gehen auch direkt auf verschiedene NGOs zu und sagen, das war jetzt bei Top Secret so, da sind wir auf Foodwatch zugegangen und haben gesagt, das ist total sinnvoll für euch, das ist total sinnvoll für uns, lasst uns da gemeinsam was entwickeln. Dasselbe zu Lobbytransparenz mit Abgeordnetenwatch. Wir haben eine Aktion zu Jobcentern gemacht, mit Erwerbsloseninitiativen zusammen. Und das würde ich total gern viel, viel mehr noch ausbauen. Also im Bereich Migration, Flucht, Asyl ist, glaube ich, total viel Musik drin. Da ist, glaube ich, eine Menge Intransparenz und eine Menge Daten und Dokumente, die man so rausholen kann bei verschiedenen Ämtern. Und wir wollen versuchen, habe ich das gerade schon gesagt, so ein bisschen mehr, ja, die Automatisierung von Widersprüchen und so hinzukriegen. Also ich glaube, dass Frag den Staat noch mehr diesen Wissensschatz nutzen kann. Also über 100.000 Anfragen, da wird es natürlich auch schnell ganz schön unübersichtlich. Da knabbern wir gerade dran, dass Leute besser das finden und nutzen können, was wir da so haben. Ist das eine okay Antwort?
Ja, klar. Dankeschön. Ja? Gut.
Da wir in den Reihen des Kölner CCCs ein paar Leute, die, ich sag mal, sehr erfahren und sehr viel Spaß an Anfragen im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes haben, kann ich mir vorstellen, dass wir dazu vielleicht auch mal eine Veranstaltung, so eine Art Workshop machen. Ich denke, da wird sich ein Freiwilliger finden.
Man kann sich immer mit allem an uns auch wenden, also per Mail. Wir sind da für alles sehr offen.
Ich kenne mich in der juristischen Welt nicht so gut aus, aber wenn ich das richtig verstanden habe, vorhin meintest du, dass teilweise Prozesse aufgeschoben wurden, weil ihr mit eurem zum Beispiel Top Secret, mit der Top Secret Sache kamt. Da frage ich mich so ein bisschen, wie ist die Gewichtung? Also wenn ihr dann mit so einem großen Projekt reinkommt, das natürlich wichtig ist, aber dann andere Sachen, persönliche Schicksale zum Beispiel aufgeschoben werden, wie bewertet ihr das?
Wahnsinnig schwierig. Also jetzt dieses Beispiel im Verwaltungsgericht Berlin, das führt wahrscheinlich dazu, dass ein paar Leute erstmal nicht abgeschoben werden. Das ist wahrscheinlich ganz gut. Andererseits Leute ihre Familie nicht so schnell nachziehen können. Also es ist grundsätzlich eine total schwer, das so miteinander zu vereinbaren. Also wir machen Druck auf die Verwaltung in der Regel und landen natürlich erstmal nicht bei der Landwirtschaftsministerin, sondern landen bei den Leuten, die die Sachbearbeitung machen. Und das sind dann wahrscheinlich auch erstmal die Leute, die auf denen dann der ganze Druck lastet und die das ausbaden müssen. Wir versuchen immer diesen Druck schnell umzumünzen in eine konstruktive Lösung. Also wir versuchen immer sehr schnell den Weg offen zu machen. Leute, das ist jetzt nicht cool für euch, aber es gäbe diese Möglichkeit, die ist besser für alle. So. Und da diesen Druckpunkt nicht dauerhaft anzusetzen. Also irgendwie, wir hauen jetzt keine unnötigen Anfragen raus, um Leute zu nerven, sondern wir versuchen darüber politischen Wandel hinzukriegen und das ist auf der individuellen, persönlichen Ebene total schwierig. So. Das ist was wir irgendwie immer verhandeln müssen. Jetzt dieses Top-Secret-Ding, das dauert tatsächlich auch länger, als ich gedacht hätte. Also wir hatten andere Kampagnen, die waren richtig schnell vorbei. Wir hatten letztes Jahr eine, die hieß, vorletztes, Gläserne Gesetze. Das war eine Kampagne, da hatten wir uns zum Ziel gesetzt, dass alle Gesetzentwürfe von allen Bundesministerien und Lobbystellungnahmen dazu veröffentlicht werden. Und haben eine Datenbank gebaut mit 17.000 Dokumenten. Also alle Gesetzentwürfe der letzten 4 Jahre, sämtliche Lobbystellungnahmen dazu. Riesending. Haben das online gestellt, haben Leuten gesagt, fragt die mal einzeln an bei den verschiedenen Ministerien. Das haben innerhalb von einer Woche 3.000 Leute gemacht. Und dann haben wir Anrufe bekommen aus den Ministerien und die haben gesagt, stopp, wir verhandeln gerade, alle Staatssekretäre sitzen zusammen, hört auf, vorübergehend, und dann reden wir drüber. Und dann gab es so ein bisschen Verhandlungen und ich bin ins Innenministerium gefahren und saß da den Leuten gegenüber und dann haben die gesagt, wollen wir es so machen? Nee, wollen wir es so machen? Nee. Dann haben wir ein bisschen gedroht, wieder anzufangen und haben gesagt, nee. Und dann nach weiteren 1,5 Wochen hat tatsächlich die Bundesregierung entschieden, all die Dokumente von sich aus zu veröffentlichen. So. Wenn das immer so funktioniert, ideal. Dann ist das kurz ein Andeuten, was möglich wäre, und dann aber schnell eine Verhandlung über das, was politisch eigentlich sein sollte. Und ich fand diese Kampagne so toll, weil die auch so gut funktioniert hat. Das macht tatsächlich finde ich, die Demokratie ein bisschen besser, weil jetzt alle Bundesministerien ihre Gesetzentwürfe veröffentlichen, bevor sie im Bundeskabinett sind. Und das finde ich krass. Also ich finde es vor allem krass, dass es vorher nicht so war, dass man diese Entwürfe nicht bekommen hat, sondern erst die abgestimmte Variante am Schluss. Und dass man jetzt die Möglichkeit hat zu schauen, was sagt denn der Pharmakonzern zu diesem Entwurf und was sagt der Patientenverein dazu. Ja, finde ich gut.
Eine Frage zur Anfragen bei der Polizei. Habt ihr damit schon Erfahrung gemacht und geben die zum Beispiel sowas wie Dienstvorschriften raus?
Ah ja, eine meiner Lieblingsanfragen ist die Partypolizei in Berlin. Was war das? G7? Nee, G8, G7, ne? In Hamburg. Da gab es ja diesen einen Fall, wo die Berliner Polizei, ein paar Hundertschaften von denen, vor dem G7-Gipfel nach Hause geschickt wurden, weil die so hart gefeiert hatten. Das waren irgendwie 3 Geburtstagsfeiern gleichzeitig und so. Die wurden nach Hause geschickt, weil die dann auch betrunken mit ihren Waffen rumhantiert haben. Und da haben wir den internen Untersuchungsbericht angefragt und bekommen, der super ist. Also den zu lesen, 9 Seiten, total spannend, weil das so überspezifische Dementi sind. Total, total super. Da steht drin, es gab kein Singen Wuppertaler Hurensöhne. Und es gab kein gemeinsames Urinieren in Zugstärke. Also ein Zug, das sind so 50 Polizisten, glaube ich. Und so auf Metaebene davon, man sieht total gut, wie so eine interne Untersuchung abläuft. Also interne Untersuchungsberichte kriegt man wahrscheinlich nicht bei allen Themen. Aber was die gemacht haben, ist, da ist dann die Leitung der Polizei auf die Abteilung zugegangen und haben gesagt, meldet euch bei uns, wenn was ist. So, das hat niemand gemacht. Dann haben die einzelnen Leute gefragt, habt ihr zu viel getrunken? Dann haben die gesagt, nee, haben wir nicht gemacht. Und dann steht da drin, nicht zu viel getrunken. So, und zu sehen, dass diese fehlende Unabhängigkeit bei internen Untersuchungen dann letztlich zu solchen Ergebnissen führt, fand ich strukturell total interessant. Und außerdem habe ich mich gefragt, wie man denn Wuppertaler Hurensöhne eigentlich so skandiert. Aber das werde ich wahrscheinlich nie rausfinden. Polizei, da kommt man zum Beispiel auch an Demo-Berichte häufig ran. Das ist ganz interessant. Dann kann man nochmal so im Gegensatz zu den offiziellen Zahlen schauen, was sie intern sagen, wie viele Verletzte es gab oder wie viele im Einsatz waren oder so. Und interne Dienstanweisungen grundsätzlich auch, ja. Allerdings ist die Polizei natürlich immer schnell versucht zu sagen, innere Sicherheit. Und das ist dann oft das ist dann häufig so eine Aushandlung, die nicht so einfach ist. Wir haben, Köln, ja. Wir haben eine Klage laufen gegen die Kölner Polizei tatsächlich zur 2. Silvesternacht. Ich weiß nicht, wie viele es da gab, aber es gab ja diese eine Silvesternacht, wo es diesen starken Vorwurf gab, das Racial Profiling, dass also Leute, die bestimmt, das war diese Nafri-Sache, ne? Wo dann irgendwie gesagt wurde, wir kesseln euch jetzt ein, wir lassen euch nicht raus aus diesem Kessel. Da haben wir sämtliche Einsatzberichte von allen Polizisten angefragt, was total interessant ist, weil von jedem Einsatz alle Polizisten einen Bericht, in dem Fall dann von der Nacht, schreiben müssen. Und das wären ein paar hundert sehr interessante Dokumente, aus denen man, glaube ich, sehr gut rauslesen kann, was denn eigentlich die Einsatzbefehle waren. Und da sagt jetzt die Kölner Polizei, wenn das rauskommt, dann kann man polizeitaktische Erwägungen rausfinden und dann kann man bei der nächsten Demo die Polizei austricksen oder so. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, wir gewinnen das Ding. Das Problem ist nur, dass das VG, das Verwaltungsgericht Köln, das jetzt seit 2,5 Jahren verschleppt. Also wir sind noch nicht mal in der ersten Instanz bei der Verhandlung gewesen bisher.
Äh, Ich habe noch so eine kleine Frage. Habt ihr für diesen Sommer wieder IFG-Meisterschaften geplant?
Ja, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, aber letztes Jahr hatten wir die IFG-Meisterschaften, wo wir parallel zur WM alle Bundesministerien gegeneinander haben antreten lassen. Die Idee war, eine Anfrage pro Runde an alle Ministerien gleichzeitig. Wer zuerst das Dokument zuschickt, kommt eine Runde weiter. Es gab spannende Partien. Ich glaube, Seehofer gegen Merkel hatten wir sogar. Dieses Jahr wird es das wieder geben, bald sogar. Wir sind aber gerade noch dran, so ein kleines Wettsystem zu entwickeln. Denn das gehört natürlich dazu, dass man dann auch wetten kann, wer gewinnt. Daran sitzen wir gerade und diesmal werden es wahrscheinlich alle Bundesländer gegeneinander. Also 16 Bundesländer und dann jeweils die Staatskanzleien gegeneinander. Das wird auch spannend. Mal sehen, wie sich Bayern so macht. Ja.
Noch als kleine Nachfrage, habt ihr noch Zukunftspläne? Also vielleicht, wo wollt ihr in einem Jahr sein oder vielleicht auch in 2 Jahren?
Habe ich vorbereitet. Über die automatisierten Widersprüche und vielleicht auch Klagen habe ich schon ein bisschen geredet. Es gibt im Verwaltungsrecht die Möglichkeit, Untätigkeitsklagen einzureichen. Ein Problem, was relativ viele Leute gerade so bei Kommunen oder so haben, ist, die stellen eine Anfrage und es kommt einfach keine Antwort. Ja, blöd. Was macht man da? Nach 3 Monaten kann man Untätigkeitsklage einreichen. Wir wollen das gerne automatisieren. Das fragt den Staat nach 3 Monaten automatisch eine Untätigkeitsklage generiert, automatisch das zuständige Gericht dazu tut und man das im Prinzip nur noch ausdrucken und abschicken muss. Das wäre total interessant, glaube ich, weil dann Behörden nicht einfach mehr so sagen können, haben wir nicht bekommen oder so. Wir haben ja Sendeberichte bei Frag den Staat, so wir können das alles automatisiert dann beweisen. Und das wird, glaube ich, nochmal einen anderen Zug reinbringen. So. Wir machen deutlich mehr mit EU jetzt, war aber auch schon vor der Wahl geplant. In einem Monat bin ich in Luxemburg vom Europäischen Gericht in der Klage gegen Frontex. Und wenn das klappt, dann fände ich es total interessant, auch mehr strategische Klageführung gegen EU-Behörden zu machen. Und wir entwickeln und sind fast fertig mit einem Crowdfunding-Modul. Denn wenn man das so ein bisschen macht, merkt man häufig auch, dass Behörden Gebühren gerne einsetzen, um Leute davon abzuschrecken, Anfragen zu stellen. Also da kostet dann mal ein Dokument gerne mal 50 Euro Gebühren und so. Wahrscheinlich rechtswidrig, aber ja, dagegen vorzugehen, kostet ja erstmal auch Zeit und vielleicht Geld. Und wir wollen so ein Crowdfunding-Modul integrieren, über das man sagen kann, hier kostet 50 Euro, zack, dann ist das automatisch online und dann können halt Leute, die sich für die Informationen interessieren, dann alle einen Fünfer reinschmeißen und dann finanziert man das alles gemeinsam. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Das heißt, so diese Hauptbarrieren, die wir sehen, gerade sowas wie Fristen und Ablehnung und Gebühren, die wollen wir dann idealerweise mit Hilfe von solchen technischen Mitteln abbauen. Ist bei euch auch so warm? Ja, ne?
Dann würde ich sagen, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, was nicht so aussieht mittlerweile, vielen Dank Arne für den Vortrag, für die ausführliche Fragestunde und Anekdoten. Ihr seid alle herzlich eingeladen, noch ein bisschen hier zu bleiben, was zu trinken, miteinander zu quatschen, wahrscheinlich auch mit dir zu quatschen, mit uns zu quatschen und sonst noch einen schönen Abend euch allen.
Danke.